Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Na klar, habe ich ein Ticket und zwar hier auf meinem Handy drauf. Und dann muss man plötzlich doch zahlen, obwohl man ein gültiges Handy-Ticket gelöst hat. Es kann passieren, wenn man die ominöse 2-Minuten-Regel nicht einhält. 2 Minuten vor der Fahrt muss das Ticket auf dem Handy nämlich gelöst werden, sonst ist es ungültig. Da müssen wir also umdenken, unser Leben müssen wir besser planen, wir müssen wissen, was wir in den nächsten 2 Minuten machen, also vorausschauend, ob diese Regel rechtens ist oder nicht und welche Probleme es beim Handy-Ticket sonst noch so gibt, das schauen wir uns heute an. Außerdem schauen wir uns eine Toilette an, die es vielleicht bald in Zukunft geben wird. Wir klären, wie man vor Gericht aussehen muss, was man anziehen darf und warum es heute in Deutschland überall Razzien gegen die sogenannte linke Szene gab. Rechts von mir steht Pascal Fischer. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Paragraph 219a soll weg. Das will die Linke so und deshalb haben sie beantragt, dass dieser Paragraph ersatzlos gestrichen wird. Paragraph 219a verbietet nämlich das Werben für Schwangerschaftsabbrüche. Und weil eine Ärztin aus Gießen, das habt ihr sicherlich mitbekommen, auf ihrer Webseite erklärt hat, dass sie auch Abtreibung durchführen kann und das nicht rechtens ist, musste sie 6.000 Euro Strafe zahlen. Überholter Paragraph findet die Linke und deshalb soll er weg. Sehen das die anderen Parteien auch so? Darüber habe ich heute mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, ob sich nur die Linken für die Beseitigung dieses Paragraphen einsetzen.
Also es sind nur die Linken, die schon einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Das liegt daran, dass die schon in der vergangenen Legislaturperiode sich darum gekümmert haben. Das heißt, als es dieses Urteil, das jetzt nochmal den Ausschlag gegeben hat für die Diskussion, noch gar nicht gegeben hat. Aber es haben SPD und Grüne schon ganz klar gemacht, dass sie auch Entwürfe vorlegen wollen. Und bei allen geht es wahrscheinlich um die völlige Abschaffung als liebste Option. Bei den Grünen ist das relativ klar, bei der SPD ist das noch so ein bisschen offen. Und bei der Linken muss man auch noch dazu sagen, die hat auch noch so eine Kompromissmöglichkeit eingebaut in diesem Gesetzentwurf, bevor gar nichts kommt. Dann soll es eben nur eine Entschärfung geben, anstatt die Abschaffung.
Ist sich die Union da eigentlich einig, wie sie zu dieser Debatte steht?
Auf den ersten Blick ja. Es kommen relativ scharfe Äußerungen aus der Union, unter anderem von Bayerns Justizminister Winfried Bausback, CSU, der sagt, würde das Werbeverbot gestrichen, dann dürften Schwangerschaftsabbrüche regulierungsfrei beworben werden, auch in ganz anstößiger und kommerzialisierender Art und Weise. Er verweist auf das Grundgesetz, das eben auch das ungeborene Leben schützt. Es in sehr ähnlicher Form hat sich auch Elisabeth Winkelmeier-Becker geäußert. Das ist die rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Aber da haben wir inzwischen gelernt, muss man immer sehr zwischen den Zeilen lesen, gerade bei diesen frauenpolitischen Themen, weil das in der Vergangenheit zum Teil schon irreführend war. Also auf jeden Fall will man da auch ein konservatives Signal setzen. Aber dann kommt eben, naja, ganz abschaffen wollen wir es nicht. Und das wollen eben auch nicht unbedingt alle, die sich jetzt für eine Veränderung einsetzen.
Den Paragraphen 219a ersatzlos streichen. Lass uns mal drauf schauen, was das genau bedeuten würde für Ärzte und die Frauen.
Für Ärzte würde es bedeuten, dass sie sachlich informieren dürfen. Zum Beispiel, wer das überhaupt anbietet oder die Frauen darüber informieren, wie das dann abläuft, mit was sie rechnen müssen. Für Frauen heißt es eben auch, dass eine sachliche Information möglich ist, ohne dass man einfach das jetzt irgendwie im Internet sucht und dabei möglicherweise über teilweise wirklich scheußliche Seiten stolpern muss, die dort zu finden sind von sogenannten Lebensschützern oder ähnliches. Was nicht zu erwarten wäre, das ist blinkende Straßenwerbung, Plakate, Karte und Anpreisen im Internet und so weiter, weil das Standesrecht verbietet. Das ist nicht so scharf, die Ärztekammern sind da nicht so hinterher, aber bevor es ganz anstößig würde, würden die da auch einschreiten.
Also kann es sein, dass dieser Paragraph 219a nur bearbeitet wird und gar nicht komplett wegfliegt?
Das ist sogar gar nicht unwahrscheinlich. Es gibt 2 Möglichkeiten. Wir hatten in der Vergangenheit, ich habe ja eben schon diese frauenpolitischen Themen angesprochen, und da gab es eben in der vergangenen Legislaturperiode 2 Themen. Das war einmal dieses Sexualstrafrecht Nein heißt Nein, die Änderung, und dann die Veränderung des Stalking-Paragraphen. Da haben sich einfach wirklich die Frauen im Bundestag zusammengerottet und haben dann ihre Maximalposition durchbekommen. Das ist theoretisch auch hier denkbar. Eva Högel, die SPD-Fraktionsvize, strebt wohl so eine überfraktionelle Einigung an. Aber es ist durchaus auch möglich, dass man einfach zum Beispiel noch die FDP ins Boot holt, die das nämlich auch verändern will, diesen Paragraphen, aber die eben nur die anstößige Werbung weiterhin unter Strafe gestellt wissen will. Und ich glaube, damit könnten viele auch leben. Also ich denke, eine Veränderung wird wahrscheinlich kommen, ob das die Streichung oder nur eine ob das nur eine Veränderung ist, wo das eben weicher gemacht wird, das ist offen.
Unser Gesetz verbietet bisher das Werben für Schwangerschaftsabbrüche in bestimmten Konstellationen. Die Linke hat jetzt einen Antrag gestellt, sie möchte den Paragraphen komplett streichen, in dem das steht. In der Sache scheinen sich aber viele Politiker, abgesehen von ihren Parteistränken, einig zu sein.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Unser Astro-Alex, Alexander Gerst, der hat sich damals bei seiner ISS-Mission, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2014, auf Käsespätzle gefreut im All. Die gab's da oben, weil er sich die gewünscht hat. Und weil der Deutsche gerne Spätzle isst, gerade aber die Italiener da oben arbeiten, gibt's genau frisch gebacken Pizza auf der ISS. Pascal, kann man sich da jetzt irgendwie als Astronaut Essen wünschen? Ich dachte immer, die kriegen da so eine Paste, irgendwas aus Dosen.
Ja, nee, nicht unbedingt. Das war aber auch ein bisschen so ein Zufall, eine Nebenbemerkung, nämlich von Paolo Nespoli, ein Italiener, der schwebt schon länger als 100 Tage dort oben herum in der ISS. Und der hat einfach nur mal so nebenbei gesagt, er vermisst halt die Pizza. Naja, irgendwann kam der nächste Cygnus, das ist dieser Raumfrachter für Nahrung, Ersatzteile und so weiter. Und da hat dann Cygnus Pizzataxi gespielt. Es gab Pizzateig, Tomatensoße und Belag.
Dann, die muss aber wahrscheinlich dann zubereitet werden da oben, oder? Wie funktioniert sowas?
Ja, ganz einfach. Das haben die wirklich gefilmt und auf Twitter gestellt. Kannst du dir da angucken. Die nehmen also kreisrunde, plattgemachten Teig. Da kommt dann Tomatensoße drauf. Die drücken die aus der Tube da drauf und dann auch noch Salamischeiben und anderen Belag halt.
Und die Pizza fliegt dann da durch die Gegend und die Salami nicht runter, ja?
Kannst du sehen, genau. Einmal so von links nach rechts durchs Bild wie so eine essbare Frisbee. Ja, ich weiß nicht, warum die Salami da dran pappt. Wahrscheinlich wegen der Soße oder so. Ne?
Und haben die dann eine Mikrowelle oder einen Ofen oder wie lösen die das?
Ja, total faszinierend. Einen sogenannten Kofferofen. Das ist quasi ein Stahlkoffer mit so einer Zwischenwand. Dann kommt da oben und unten eine Pizza rein. Die Pizza ist aber mit Alufolie umwickelt. Ja, und irgendwann kommt sie wieder raus und dann rein in den Mund.
Ist das ein netter Marketing-Gag da oben? Ich meine, ISS-Projekt ist ja schon ein bisschen teuer.
Ja, könnte man auch so sehen. Die halten uns alle bei Laune. Es gibt auch fashion neue Slogans jetzt. Nispolis Kollege Randy Brasnick aus den USA, der da auch unterwegs ist in der ISS, der hat das Team im Video dann genannt IPDS, Intergalactic Pizza Devouring Squad. Ich übersetze das mal als intergalaktische pizzaverschlingende Truppe.
Ich glaube, die glauben fest daran, dass uns Pizza retten kann. Endlich wird Pizza auch in den Weltraum geliefert. Den Beweis hat jetzt die Besatzung der ISS erbracht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Freitagmorgen während des G20-Gipfels in der Hamburger Elbchaussee. Die Autos brennen in dieser Straße, die Feuerwehr rückt an und die Menschen, die da leben, die versuchen die Brände mit Feuerlöschern zu löschen.
Das ist, wenn das so heiß ist, so kannst du vergessen.
Der schwarze Block ist da durch die Straßen gelaufen, vielleicht erinnert ihr euch noch, und hat verwüstet. Das alles ist 5 Monate her, ja. Aber heute gab es in 8 Bundesländern Deutschland Razzien, um mögliche Drahtzieher dieses schwarzen Blocks zu finden. Beweismaterial und Co. sollten sichergestellt werden. Was die Aktion gegen die sogenannte linke Szene heute gebracht hat, darüber spreche ich jetzt mit dem NDR-Reporter Kersten Möge in Hamburg. Grüß dich, Kersten.
Ja, hallo Thilo.
Wie ist denn die Polizeiaktion heute verlaufen?
Ja, die hat heute früh um 6:15 angefangen, wie du gesagt hast, in 8 Bundesländern, in mehr als 20 Privatwohnungen und einem linken Zentrum war die Polizei tätig. Dabei wurden vor allem Laptops und Handys beschlagnahmt, denn der Polizei geht es um die Kommunikation eben genau dieser Leute, die sie meint, nun ausforschen zu können, wie die zum Beispiel vor allem im Vorfeld des G20-Gipfels miteinander interagiert haben sollen bei der Planung von Aktionen. Und um 10:30 ungefähr war die Aktion dann, also die Durchsuchungsaktion dann vorbei.
Warum ist die Polizei gerade heute, 5 Monate nach dem Gipfel, so gegen die sogenannte linke Szene vorgegangen?
Ja, es ist wirklich ja fast genau auf den Tag 5 Monate nach den Krawallen. Einen konkreten Grund, warum gerade heute, hat die Polizei nicht genannt. Aber es geht ihr darum, konkrete Tatbeiträge eben dieser Personen dazu mehr in Erfahrung zu bringen. Sprich, es geht nicht mehr um Beweise aus ihrer Sicht, ob jemand irgendwie dabei gewesen ist, sondern in welcher Form. Es geht darum zu klären, wer waren die Drahtzieher, wie haben sie miteinander kommuniziert. Bei einer ganz speziellen Aktion, die am Freitagmorgen des G20-Gipfels in Hamburg passiert ist.
Und welche Beweise oder Rückschlüsse zieht man jetzt aus dem, was man heute gefunden hat?
Ja, die Polizei glaubt, näher an die Strukturen der linken Szene herangekommen zu sein. Es geht, wie gesagt, um einen ganz besonderen Fall. Da sind am Freitagmorgen des G20-Gipfels der Schwarze Block und die Polizei sehr heftig aufeinander gestoßen. Es flogen Steine, Pyrotechnik. Auf der anderen Seite wird der Polizei vorgeworfen, überhart durchgegriffen zu haben. Das ist schon ein ziemliches Politikum, dieser Fall, um den es da geht. Und jetzt hat die Polizei eine Argumentation aufgebaut, dass im Grunde da der Schwarze Block so unterwegs war und das von vornherein organisiert wird, dass jedem Teilnehmer dieser Gruppierung, die da zusammengelaufen ist, durch die Stadt hätte klar sein müssen, worauf das hinausläuft. Und damit, meint die Polizei, gilt dann nicht mehr das Demonstrationsrecht, sondern dann könnte man jedem dieser Leute Landfriedensbruch nur fürs bloße Dabeisein bei dieser Aktion im Grunde anhängen und sie deswegen vor Gericht zur Verantwortung ziehen. Die Polizei sagt, das sei ein richtig gewalttätiger Mob gewesen. Das ist aus meiner Sicht schon eine recht spezielle Sicht, rechtliche Sicht, denn es geht nicht mehr um den konkreten Tatbeitrag. Hat jemand einen Stein geworfen und der andere vielleicht nicht und dem einen ist dann das anzulasten und das nicht, sondern es wird im Grunde so ein bisschen, man ist dabei und man hängt auch mit in den Gewalttaten, die vielleicht Leute, die ganz woanders in der Gruppe waren, begangen haben.
Also so eine Art Kollektivstrafe, ja, wenn man das so verstehen darf, die da vielleicht folgen kann, ja.
Das ist jetzt sicherlich juristisch nicht der richtige Terminus, aber so hat es kommt's die Polizei rüberkommen lassen. Ja.
Wie reagiert denn jetzt die linke Szene auf die Durchsuchung heute?
Die spricht von einem ziemlichen Hammer und dass die Polizei sehr repressiv vorgegangen sein soll. Einer vom Roten Aufbau Hamburg, einer linksextremen Organisation in der Stadt, bei dem auch durchsucht worden ist, meint, die Polizei habe allerdings nicht wirklich verstanden, wie die Kommunikation der linken Szene gelaufen ist. Also sowas wie mit diesen Drahtziehern und so, das scheint eine ganz falsche Vorstellung, die Polizei da habe, und eigentlich habe sie gar nichts in der Hand. Und es gibt inzwischen auch Hinweise, dass die linke Szene vorgewarnt gewesen sein soll. Es hat da Twitter-Meldungen gegeben, die darauf schließen lassen, dass sowas, das lesen sich so wie eine Warnung von gestern. Auszuschließen ist das nicht, sagt die Polizei, aber die Beamten hätten nicht den Eindruck gehabt, als seien die Leute vorgewarnt gewesen.
Diese Sonderkommission Schwarzer Block, wie ist da überhaupt der Stand der Ermittlungen? Wie kommen die voran?
Ja, die sind natürlich jetzt schon seit 5 Monaten dran mit mehr als 160 Beamten, also doch relativ viel, aber die haben auch noch sehr viel zu tun. Die Auswertung der ganzen Videos, die es gegeben hat, die ist noch nicht abgeschlossen, sondern mitten im Gange, und da scheint auch noch ein relativ großer Stapel sozusagen abzuarbeiten zu sein. Bei der Pressekonferenz heute wurden sehr viele Zahlen genannt, um im Grunde darzulegen, dass man schon mittendrin ist. Andererseits wurde aber auch eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung noch vor Weihnachten angekündigt. Und man muss auch sehen, vor Gericht waren bislang überhaupt keine Drahtzieher von irgendwelchen Krawallen. Also man sieht vor allem meines Erachtens, dass die Polizei doch mächtig unter Druck sich gesetzt fühlt, irgendwann auch mal irgendwas zu präsentieren, nachdem man mit so vielen Beamten so lange ermittelt hat schon.
Heute ist die Polizei in mehreren Bundesländern gegen die sogenannte linke Szene vorgegangen. Es gab Razzien in 8 Bundesländern. Grund sind die Krawalle beim G20-Gipfel vor gut 5 Monaten in Hamburg. Informationen waren das von NDR-Reporter Kerstin Mügge aus Hamburg.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
60 Euro Strafe. Puh. Warum? Weil man einfach nur spät dran war. Das ist irgendwie ungerecht, oder? Die Rede ist vom Handy-Ticket. Wenn wir das zu spät lösen, dann fahren wir für viele Verkehrsbetriebe in Deutschland schwarz. Und weil es Leuten gerade immer wieder passiert, dass sie online ein Ticket gekauft haben, aber trotzdem Strafe zahlen müssen, Klammer auf, auch in unserem Team, Klammer zu, haben wir uns gedacht, klären wir doch nochmal ganz kurz, wie das sich verhält. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt, wie läuft es nochmal genau mit dem Handy-Ticket?
ist ja erstmal sehr praktisch. Du sparst dir das Anstehen am Automaten, das Kleingeld rauskramen und das Warten aufs Ticket ausdrucken. Stattdessen steigst du einfach in die nächste U-Bahn, holst direkt dein Handy raus und kaufst dir über die App ein Ticket. Kurz danach kommt der Kontrolleur und sagt, nee, kein gültiger Fahrausweis. 60 Euro bitte.
Das Ticket muss gültig sein, bevor man in die Bahn steigt.
Rainer Vohl, Pressesprecher beim Hamburger Verkehrsverbund. Fast überall in Deutschland läuft das tatsächlich so. Wer sein Handy-Ticket erst kauft, wenn er schon in die Straßen oder U-Bahn eingestiegen ist, der fährt schwarz.
Weil man natürlich anders als beim Fahrkartenautomaten mit dem Smartphone auch in der Lage wäre, ohne dass ich unseren Fahrgästen entsprechendes jetzt unterstellen will oder zumindest pauschal unterstellen will, sich das Ticket erst dann zu kaufen, wenn man die Fahrkartenkontrolleure schon sieht.
In Hamburg, aber auch in München oder Frankfurt ist das Ganze sogar noch ein bisschen strenger als in anderen Städten. Denn da fängt der sogenannte fahrkartenpflichtige Bereich nicht erst im Zug, sondern schon kurz vorm Bahnsteig an. Meist markiert durch entsprechende Schilder oder
eine in den Boden eingelassene goldene Leiste.
Das heißt, hier muss ich streng genommen mein Handy-Ticket sogar schon kaufen, bevor ich runter zum U-Bahnsteig gehe. Die Münchner Verkehrsbetriebe zum Beispiel kontrollieren das auch. Also lassen sich die Tickets der Leute auch schon mal am Bahnsteig zeigen. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn, also wenn ich mit dem IC oder ICE unterwegs bin, ist das Ganze etwas entspannter. Hier kann ich mein Handy-Ticket auch noch schnell kaufen, wenn ich schon eingestiegen bin.
Das können Sie bis kurz vor Abfahrt des Zuges tun.
Andreas Fuhrmann, Pressesprecher der Deutschen Bahn.
Es gilt die tatsächliche Abfahrtzeit des Zuges am Bahnhof. Das heißt also, sollte ein Zug 5 Minuten zu spät sein, fährt um 12.05 Uhr los, anstatt um 12 Uhr, wie im Fahrplan angegeben, dann gilt halt diese Abfahrtzeit 12.05 Uhr. Aber das Entscheidende ist halt, man muss vor Abfahrt des Zuges seine Fahrkarte buchen und nicht, nachdem er sich in Bewegung gesetzt hat.
So, und als sei das alles nicht ohnehin schon kompliziert genug, wird es jetzt leider noch ein bisschen komplizierter. Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn, zum Beispiel in den S-Bahnen, gelten andere Regeln. Und zwar je nachdem, in welchem Verkehrsverbund ich mich gerade befinde. Für die S-Bahnen in Köln gilt, das Handy-Ticket bitte vor dem Fahrtantritt kaufen. Für die Berliner Bahnen gilt offiziell das Gleiche, aber die Kontrolleure der Berliner Verkehrsbetriebe haben die Ansage, nicht so streng zu sein. Das heißt, ich kann mein Handy-Ticket auch noch in der Bahn kaufen. Zumindest, wenn ich es direkt nach dem Einsteigen mache, sagt Pressesprecherin Petra Rietz.
Besser ist schon, Sie machen es auf dem Bahnsteig und steigen dann in den Zug ein. Aber selbst wenn Sie es im Zug machen und bei einer Kontrolle das drauf ist und selbst wenn die Uhr dann noch läuft, ist Ihr Ticket gültig.
Mit Uhr meint Petra Rietz so eine Art Timer, den manche Ticket-Apps anzeigen, nachdem ich mein Handy-Ticket gekauft habe. Der Timer zählt hoch, von 0 bis 2 Minuten und hat schon bei einigen Kunden für Verwirrung gesorgt, weil er in der App nicht erklärt wird.
Der 2-Minuten-Zähler ist sozusagen ein kleiner Countdown auf dem Handy-Ticket. Er dient im Prinzip dem Kontrollpersonal auch, um ihnen zu sagen, wann der Kaufzeitpunkt ist.
Konsequenzen hat das aber nicht.
Egal, ob die 2 Minuten abgelaufen sind oder nicht. In dem Moment, wo Ihr Fahrschein auf Ihrem Handy erscheint, haben Sie einen gültigen Fahrschein.
Okay, aber wäre es nicht viel einfacher, wenn wir diese ganzen Ticketkontrollen im Zug gar nicht mehr bräuchten? Wenn wir es einfach so machen würden wie in London oder Paris. Denn da hält man sein Ticket, egal ob aus Papier oder auf dem Handy, in der U-Bahn-Station einfach vor einen Sensor und schon öffnen sich die Schranken. Wer kein Ticket hat, kommt gar nicht erst rein.
Wenn Sie sowas nachrüsten wollten, dann reden wir hier von einer unglaublich hohen Millionensumme. Dann kommt dazu, dass Sie bei diesem System immer auch Personal brauchen, denn so ein System kann ja mal versagen und wer möchte schon gerne auf einem U-Bahnhof eingesperrt sein und nicht wieder rauskommen.
Außerdem gäbe es in London oder Paris auch Schwarzfahrer, meint Petra Rietz. Zum Beispiel, weil Erwachsene sich einfach ein billigeres Kinderticket kaufen und damit locker durch die Schranke spazieren. In Deutschland gilt eher sowas wie, der Fahrgast ist frei, aber für sich selbst verantwortlich. Wir können ganz einfach in die U-Bahn-Station rein und wieder raus, müssen dafür aber leider einmal mehr drüber nachdenken, in welcher Stadt wir uns wann welches Ticket kaufen.
Ist euch das auch schon mal passiert? Handy-Ticket gekauft in der Bahn, im Bus und dann trotzdem Strafe zahlen müssen? Oder klappt es vielleicht mit euren Überredungskünsten, ne? Eure Handy-Ticket-Geschichte schreibt sie uns gerne mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gab gestern nach der Sendung eine Szene, Pascal, vielleicht interessiert sie die Allgemeinheit. Du am Ticketautomaten in einem Bus versuchst ein Ticket zu kaufen. Nicht, dass die Szene an sich, die war sehr schön, aber der Ausgang war nicht so erfolgreich. Ne? Du hast kein Ticket bekommen.
Nee, habe ich nicht.
Und ich saß da schon, ich habe ein Handyticket gehabt, ich saß da schon, ich dachte, ich bin fein raus, habe die 2,71 schon gezahlt und du hast 2,71 gespart auf der Fahrt. Ja. Sehe ich das so richtig?
Direkt so würde ich das nicht sagen, ich habe es nachher gekauft, das heißt rückwirkend habe ich mein Ticket erstanden. Ja. Während du, glaube ich, sogar noch meine Straftat gerechtfertigt hast, kann das sein? Ist das nicht auch strafbar?
Ich finde, du kannst ja irgendwie sagen, du bist ja glücklicher, weil der Automat nicht ging bei der ganzen Handyticket-Diskussion, aber was ist, wenn mein Handy nicht geht? Habe ich dann rechtlich auch was in der Hand und kann irgendwie sagen, keine Ahnung, ich habe Automatenphobie, ja, und mein Handy ging nicht und deswegen bin ich auch irgendwie aus der Sache raus. Ja,
vielleicht schnell den Akku irgendwie rausnehmen. Ja. Aber dramatischer ist ja noch, dass ich erstmal meine Haltestelle verpasst habe, weil du mich die ganze Zeit zugequatscht hast.
Jetzt bin ich der Schuldige in der Sache. Wie dem auch sei, wenn ihr da irgendwie rechtlich Rat habt, für uns mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn man zu einem Gerichtstermin geht, egal jetzt ob als Zuschauer, Zeuge, Kläger oder was auch immer, dann überlegt man sich vielleicht, ziehe ich den Pulli an oder doch lieber ein Hemd, welche Schuhe trage ich? Denn klar, auch Richter entscheiden oft nach dem, was sie da vor sich sehen. Da kann es aber auch Konflikte geben. Ein Fall aus Bosnien-Herzegowina. Ein muslimischer Mann weigert sich aus religiösen Gründen, vor dem Gericht seine Kopfbedeckung abzuziehen. Und das Gericht drückt ihm daraufhin eine ordentliche Geldstrafe rein. Das ist jetzt 5 Jahre her. Jetzt sagt aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das war zu hart damals, die Strafe. Der Mann durfte die Kopfbedeckung tragen, laut Aussage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Shishi Deppe aus unserer ARD-Redaktion für Recht und Justiz. Wie begründet denn das Gericht sein Urteil?
Die Richter sagen, die Glaubensfreiheit des Mannes wurde verletzt. Es sei nicht erkennbar gewesen, dass er sich über das Gericht in Bosnien lustig machen wollte. Er sei ja schließlich aufgestanden, als man ihn dazu aufgefordert hatte. Also er wollte offensichtlich den Gesetzen des Landes gehorchen. Er habe deswegen ganz klar nur religiöse Gründe gehabt, seine Kappe aufzubehalten. Und dann vergleichen die Richter die Rechtslage in 38 europäischen Ländern und stellen fest, es gibt keine allgemeine Linie in Europa. Nur in 4 Ländern Europas, in Belgien, Portugal, Italien und in der Slowakei, da wird verlangt, dass man seine Kopfbedeckung im Gericht abnimmt. Da hat ein Land grundsätzlich einen Spielraum, aber hier seien die bosnischen Gerichte zu weit gegangen. Er hat also Recht bekommen und er hat sogar eine Entschädigung zugesprochen bekommen von immerhin 4.500 Euro.
Also die Länder, halten wir fest, haben, was den Dresscode und das Benehmen angeht, da ein bisschen Spielraum. Schauen wir uns ganz kurz Deutschland an. Da gab es, glaube ich, einen Fall, da ging es um die Frage Aufstehen oder Sitzen bleiben. Was ist da erlaubt?
Also interessanterweise gibt es dazu immer wieder mal Streit. Ich habe vorhin noch die Entscheidungsdatenbank konsultiert. Also Aufstehen ist tatsächlich wohl ein Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat sich Anfang November mit dieser Frage beschäftigt. Da ging es um einen Mann, der sich geweigert hatte, in einer Verhandlung vom Amtsgericht Mannheim aufzustehen. Das Amtsgericht hat ein Ordnungsgeld festgesetzt und das wollte er nicht zahlen. Er hat gesagt, ich habe religiöse Gründe, ich stehe nur für Allah auf. Aber er muss das Ordnungsgeld doch zahlen, denn die Verfassungsrichter haben gesagt, es ist nicht zu erkennen, dass hier ungerechtfertigt in die Glaubensfreiheit eingegriffen wird.
Wie sieht es in deutschen Gerichtssälen mit religiöser Kopfbedeckung generell aus?
Also das gibt schon immer wieder mal ein Problem damit. Kommt auch darauf an, über wen wir sprechen. Sprechen wir über das Justizpersonal oder sprechen wir über die normalen Besucher? Mhm. Gerade im Juli hat das Amtsgericht Luckenwalde entschieden oder hat festgelegt, dass eine Syrerin, die sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte, nicht ins Gericht kommen darf mit einem Kopftuch. Wie das jetzt endgültig ausgegangen ist, weiß ich nicht. Es gibt nämlich eine ganz klare Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht von 2006 schon, die gesagt hat, nein, also wenn Angehörige oder wenn einfach Laien ins Gericht kommen und ein Kopftuch tragen, dann ist das völlig okay.
Aha. Also das Personal hat ja wahrscheinlich sowieso härtere Regeln, an was sie sich da halten müssen, oder?
Grundsätzlich ist es so, dass die Richter in der Regel wahrscheinlich nicht mit Kopftuch kommen dürfen, auch nicht die Laienrichter, aber die Anwältinnen, das haben wir jetzt schon vielfach erlebt und das ist auch einfach, wird immer normaler, dass Anwältinnen mit Kopftuch kommen können.
Und die Zuschauer, beziehungsweise vielleicht auch die Angeklagten oder die Klagenden, was ist da kleidungsmäßig erlaubt vor Gericht und was nicht?
Also ich habe das auch mal gegoogelt und einfach mal die Frage gestellt, was zieht man an bei Gericht? Da gibt es viele Antworten zu im Netz. Da kann ich sagen, also grundsätzlich ist erstmal alles erlaubt, was nicht komplett würdelos wirkt. Kurze Hosen und Sandalen sind zum Beispiel im Sommer durchaus möglich, wenn man etwa als Zeuge auftreten muss. Das war aber in früheren Zeiten nicht so klar. Das Oberlandesgericht Koblenz hat das 1995 klargestellt, das ist nicht Ungebühr. Ja, Ungebühr, so heißt es im Gesetz. Allerdings will man natürlich als Beteiligter, dass man ernst genommen wird. Insofern ist eine seriöse Kleidung schon einfach ratsam. Und wenn es um Tattoos geht, dann kann man die natürlich für so eine Gerichtsverhandlung nicht entfernen. Insofern sagt das Gericht nicht, dass das Ungebühr ist. Und dann wäre ja noch denkbar, politische Symbole auf T-Shirts und so weiter. Das kommt immer wieder vor, gerade zuletzt beim NSU-Prozess. Da haben Rechtsradikale mit blauen T-Shirts demonstriert, passierte nichts. Das kann dann jeweils der Richter entscheiden, stört das hier die Justiz, stört das die Verhandlung, ich greife ein oder nicht. Also in der Regel, glaube ich, wird eher nicht eingegriffen.
Aber steht es denn zum Beispiel online bei den ganzen Gerichten? Kann man da nachgucken, welcher Dresscode erlaubt ist oder welcher nicht?
Nein, das gibt es nicht. Es ist immer eine Auslegungssache und deswegen auch ein bisschen Geschmacksfrage. Oder wie ist die Justiz in dem jeweiligen Bundesland gepolt? Wie streng sind die? Also da kommt auch drauf an, ist es in der Arbeitsgerichtsbarkeit, ist es in einem Strafprozess, einem politischen Strafprozess? Ich denke, da werden die Richter einfach ein bisschen unterschiedliche Latte anlegen.
Shiji Deppe für Deutschlandfunk Nova über die Regeln, die vor Gericht gelten, was Kleidung und Benehmen angeht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Tel Aviv oder Jerusalem? Welches ist die Hauptstadt Israels? Die Frage kann bei amerikanischen Gameshows ab morgen vielleicht eine neue Antwort bekommen. Bisher ist der Sitz der US-Botschaft noch in Tel Aviv und somit auch Israels Hauptstadt Tel Aviv für die USA. Das kann sich eben ändern, denn seit 1995 müssen US-Präsidenten alle 6 Monate ein Dokument unterschreiben, wonach die US-Botschaft in Tel Aviv bleibt und nicht nach Jerusalem verlegt wird. Das Büro von Palästinenserpräsident Abbas teilt jetzt aber mit, Trump hat schon angerufen und gesagt, er will die Botschaft verlegen. Er hat nur noch keinen Zeitpunkt genannt. Was das für Folgen hat für Israel, darüber habe ich heute mit Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten, dort gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, warum gerade Jerusalem so umstritten ist.
Jerusalem ist einfach eine so wichtige Stadt, sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser. Die Juden, die jüdischen Israelis, die betonen in diesen Tagen immer wieder die 3000 Jahre alte Geschichte des Judentums in der Stadt. Und die Palästinenser wiederum, die betonen, das ist auch unsere Stadt. Vor 70 Jahren haben die Vereinten Nationen den UN-Teilungsbeschluss vorgelegt, ziemlich genau vor 70 Jahren. Und da hieß es schon, Jerusalem ist eine internationale Stadt. Keine der beiden Seiten, weder die Juden noch die Araber, bekommen das. Das heißt, vor 70 Jahren hat man schon gesehen, wie konfliktträchtig diese Stadt ist. Jetzt im Moment wird sie komplett von den Israelis kontrolliert. Aber man spricht viel, das ist so ein bisschen eine Phrase vom Pulverfass Jerusalem. Aber wenn ich mir so die Reaktionen hier im Land und hier in der Region anschaue, dann muss man schon teilweise von einem Pulverfass sprechen.
Wie wird denn die US-Entscheidung, wie auch immer sie ausfallen wird, in Israel wahrgenommen? Was wünscht sich zum Beispiel die israelische Regierung?
Also die israelische Regierung, die lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Jerusalem eine ungeteilte israelische Hauptstadt ist. Und da gibt es immer wieder Äußerungen, dass es kein Ost und kein West gebe. Und das ist ein Grund, warum man diesen Donald Trump immer schon ganz toll fand und übrigens immer noch ganz toll findet. Donald Trump hat ja mittlerweile bei vielen Regierungen nicht mehr so einen guten Ruf, aber der israelische Premier Netanyahu, der betont immer wieder, wie toll oder wie groß die Freundschaft zu Donald Trump denn sei. Dazu muss man wissen, es gibt im Moment keine einzige Botschaft eines anderen Landes in Jerusalem. Die deutsche Botschaft, die US-amerikanische Botschaft auch, die befinden sich eben in Tel Aviv, du hast das gesagt. Und damit möchte die internationale Gemeinschaft eigentlich sagen, liebe Leute, wenn ihr euch nicht einigt, Israelis und Palästinenser, wie es in Jerusalem zugehen soll in Zukunft, dann ziehen wir jetzt erstmal noch nicht dahin. Und das ist jetzt eben der Punkt. Wenn der Trump das macht und sagt, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und bald zieht auch die Botschaft dahin, dann ist das aus Sicht der Palästinenser ja einfach nur krass.
Was sagen die Palästinenser denn da genau?
Ja, also es gibt immer wieder die Warnung, dass es zu großen Unruhen kommt. Die islamistische Hamas, dazu muss man wissen, das machen die gerne, so ein bisschen eskalieren verbal, aber die islamistische Hamas, die noch den Gazastreifen kontrolliert, die warnt vor einer dritten Intifada, also einer großen Gewaltwelle. Und die etwas gemäßigteren Palästinenser im Westjordanland, die sagen, wenn die USA jetzt Jerusalem als Hauptstadt anerkennen von Israel, dann war es das. Dann war es das mit Friedensgesprächen, dann war es das mit Kontakten zu den USA. Und im Grunde genommen ist es so, es herrscht innerhalb der palästinensischen Bevölkerung im Moment schon sehr viel Frust, weil einfach ein eigener palästinensischer Staat im Moment so unrealistisch erscheint. Und Ost-Jerusalem ist dafür ein Symbol. Und wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Ost-Jerusalem irgendwann einmal palästinensische Hauptstadt wird, durch diese US-Entscheidung noch weiter in den Hintergrund rückt, dann könnte es schon sein, dass dieser Frust der Leute ja noch stärker wird und dann eventuell auch in Gewalt umschlägt.
Lass uns nochmal abschließend ganz kurz auf die Rolle der USA im Nahostkonflikt schauen. Warum haben denn die anderen US-Präsidenten vor Trump die Entscheidung mit der Botschaft immer wieder verschoben?
Weil die USA auftreten wollen als neutraler Vermittler zwischen Israelis und Palästinensern. Donald Trump und Jared Kushner, sein Schwiegersohn, die sind auch so gestartet und die sagen noch immer, wir sind ganz tolle neutrale Vermittler. Aber das kaufen die Palästinenser denen langsam nicht mehr ab, weil man sagt, naja, wenn ihr jetzt sagt, Jerusalem ist für die Israelis wichtig und Hauptstadt, könnt ihr überhaupt zwischen uns vermitteln? Wir glauben nicht mehr, dass ihr neutral seid. Das war der Grund, warum die Amerikaner in der Vergangenheit bei dem Thema total aufgepasst haben. Und jetzt muss man gucken, ob Trump diesen Spagat hinkriegt, einerseits den Israelis diesen Riesengefallen zu tun, Jerusalem zumindest aufzuwerten, mal gucken, was er genau morgen sagt, und gleichzeitig noch anerkannt werden möchte als derjenige, der ja gesagt hat, ich mache da einen ganz tollen Deal und bringe Frieden zu Israelis und Palästinensern. Mal gucken, ob er das hinkriegt.
Der Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahostkonflikt. Die USA werden sich wohl morgen offiziell melden und entscheiden, ob sie ihre Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem verlegen wollen. Vieles spricht jedenfalls dafür.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Pascal und ich, wir reden heute über die Schwierigkeit der Handy-Tickets. Wenn man die nämlich nicht rechtzeitig bucht, dann kann es sein, dass man des Schwarzfahrens überführt wird. Deswegen immer schön 2 Minuten vorher auf dem Handy das Ticket buchen und dann kann auch nichts passieren. Es hat uns Mats geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de. Er schreibt, sein Fall, im Juli hat er sich übers Handy ein Ticket für einen Zug gekauft, mit Platzreservierung, Zugbindung auch. Letzten Sonntag wollte er dann fahren mit diesem Zug von Halle-Saale nach Hannover. Da gab es jetzt Schneechaos letzten Sonntag, deswegen hat die App ihm gesagt, das Ding fällt aus. Dann geht er am Bahnhof da zum Infopoint, dann sagen die ihm aber, hör mal zu, den Zug gibt's gar nicht mehr, den du da gebucht hast.
Das gibt's doch nicht. Unverschämtheit.
Ja, oder wie Mats sagt, komische Sache, wenn man Zugbindung für einen Geisterzug hat. Ob das nun Handy-Ticket spezifisch war, Mats, da müssen wir leider sagen, nein. Aber die Geschichte war trotzdem gut.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Musiker haben bei Partys einen entscheidenden Vorteil. Nicht, weil sie mit ihrem Instrument angeben können, sondern weil sie auch bei Lärm gesprochene Sprache besser verstehen als Nichtmusiker. Forscher aus China und Kanada haben das an 30 Probanden getestet. Sie hatten entweder keine musikalische Ausbildung oder sie spielten seit mindestens 10 Jahren ein Instrument. Während des Experiments bekamen die Teilnehmer unterschiedlich laute Töne per Kopfhörer aufs Ohr und sollten gleichzeitig versuchen, Silben richtig zu identifizieren. Dabei kam raus, ohne Hintergrundgeräusche waren beide Gruppen gleich gut darin, die Silben zu erkennen. Mit Umgebungsgeräuschen waren die Musiker entschieden besser. Gleichzeitig war ihre Gehirnaktivität in bestimmten Bereichen viel stärker ausgeprägt. Die Forscher schließen daraus, eine musikalische Ausbildung führt dazu, dass Gehör- und Bewegungsapparat besser zusammenarbeiten. Das hilft auch bei der Verarbeitung von Sprache im Gehirn. Ob beim Schlagzeugspielen oder dem Schuss aufs Tor beim Fußball, entscheidend ist das richtige Timing. Forscher vom MIT haben jetzt untersucht, wie unser Gehirn Zeitabstände misst und unsere innere Uhr tickt. Sie fanden Hinweise darauf, dass sich bestimmte Hirnzellen zusammenziehen und strecken. Dauert etwas länger, ziehen sich diese Hirnzellen langsamer auseinander. Geht etwas schneller, sind auch die Zellen schneller unterwegs. Dabei geht das Gehirn offenbar sehr aktiv vor und wartet nicht einfach darauf, dass ein gewisser Zeitraum verstreicht. Deswegen sind die Wissenschaftler auch skeptisch, ob es so etwas wie eine feste innere Uhr wirklich gibt. Forscher versuchen schon länger, etwas über unsere innere Uhr herauszufinden. Ältere Modelle gingen davon aus, dass eine innere Uhr als fester Bestandteil im Hirn sitzt und den Takt für die anderen Hirnregionen vorgibt. Später war die Vermutung, dass unser Zeitgefühl dadurch entsteht, dass das Zusammenspiel von verschiedenen Hirnwellen gemessen wird. Das ist das Haus vom Nikolaus. Haben wir alle schon mal gezeichnet und jeder kennt wahrscheinlich mindestens eine Variante, wie das Haus vom Nikolaus in einem Zug entsteht. Im Mathe-Adventskalender, der vom Bundesforschungsministerium in diesem Jahr gefordert wird, wird gefragt, wie viele Varianten es insgesamt gibt. Die Antwort lautet 88. Es gibt 88 verschiedene Varianten, das Haus in einem Zug zu zeichnen. Dahinter steckt das mathematische Prinzip des Eulerwegs, das auf den Mathematiker Leonhard Euler zurückgeht. Der wollte auf seinem Spaziergang durch einen Park in Kaliningrad einen Rundgang finden, bei dem er jede der 7 Brücken nur einmal überqueren muss. Er stellte fest, das geht nicht. Daraufhin entwickelte er die Theorie des Eulerwegs.
Deutschlandfunk Nova.
Hintern abwischen ohne Klopapier. Stattdessen eine warme Dusche untenrum. In Japan ist es schon ganz normal. Der Keramikhersteller Geberit will das jetzt auch nach Deutschland holen. Und es hört sich so an. Oh. Ist dann nass untenrum. Das Video hat der Hersteller in einem Truck mit Intimduschen gedreht. Mit dem fahren die nämlich durchs Land, um ihre Klo-Revolution anzuzetteln. Wir fragen uns, schlägt die Klobrause das Klopapier? Ist diese Variante von auf Klo gehen vielleicht hygienischer, komfortabler oder sogar ökonomischer? Pascal hat sich das für uns näher angeschaut. Klären wir erstmal, wie funktioniert's?
Ja, das ist mittlerweile wirklich Hightech, ne? Das aktiviert sich nur, wenn du überhaupt drauf sitzt, spritzt dir also nicht einfach das Bad voll und funktioniert meist mit so einer kleinen Fernbedienung. Da fährt dann, wenn du drückst, der Duschkopf unter dir aus und das alles erklärt ein Werbevideo auf YouTube.
Wie warm, wie intensiv und wo genau der Wasserstrahl sein soll, regulieren sie individuell. Die Dusche stoppt nach 20 Sekunden, außer sie drücken vorher Stopp. Lassen sie sich vom Warmluftföhn trocknen. Er stoppt, sobald sie aufstehen. Die Duschdüse wird automatisch vor und nach jedem Duschvorgang mit Frischwasser gespült. Die integrierte Geruchsabsaugung lässt unangenehmen Düften keine Chance.
Ja, gut, der Nachteil ist natürlich, im Gegensatz zum Klopapier funktioniert das Ding nicht ohne Strom.
Ist so ein Automat hygienischer als Klopapier?
Na, Wasser ist natürlich immer hygienischer erstmal, zumindest in unseren Breiten. Das sagt mir Robert Gensch von der gemeinnützigen German Toilet Organization aus Berlin. Motto hat er einfach so formuliert, sie reiben sich ja auch unter der Dusche nicht mit Papier ab. Ja, hat was. Ist stimmt, so ein Kulturding irgendwo auch. Ne? Wasser ist natürlich schonender für empfindliche Hautpartien, die sonst vielleicht aufreißen, Bakterien dann erst recht reinlassen. Experten empfehlen sowieso da lauwarmes Wasser, das schont und löst auch die Verunreinigung.
Jetzt gibt's ja aber als Kompromiss für den Fall dann feuchte Tücher auch. Ne?
Ja, überleg mal, also diese Klopapier-Knubbelbilder aus der Kanalisation, die kennen wir ja alle. Ja, also diese Dinger verstopfen, alles sollte man auch eher vermeiden.
Haben wir auch schon drüber geredet. Dusche oder Papier, wer siegt bei der Ökobilanz?
Ja, ich habe mal angerufen beim WWF und Johannes Zahnen dort, der schätzt, dass Duschklo siegt.
Also da die Papierherstellung sehr viel Energie und Wasser verbraucht, könnte ich mir vorstellen, dass eine Toilette, bei der für die Körperreinigung Wasser verwendet wird, gute Chancen hat, umweltfreundlich abzuschneiden.
Das Klo selbst musst du natürlich vermutlich sehr energieintensiv herstellen. Okay, ja, mit Elektronik und dann fällt natürlich auch, wenn du es verschrottest, Elektroschrott an. Du könntest auch eine mobile Dusche nehmen, wie die Happy Po. Das gibt's wirklich. Das ist so ein Mini-Duschkopf, so ein bauchiger Wassertank dran. Da drückst du die einfach selber aus. Sieht wie, aus wie eine Zahnbürste so ein bisschen von der
Name
Größe her.
Name ist überragend, ja. Happy Po.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch besser als Klopapier, denn Klopapier, davon verbrauchen wir Deutschen jeder 15 Kilogramm pro Jahr. Da kommt natürlich dann über das Leben eigentlich ganz schön was zusammen. Das ist meist auch kein recyceltes Papier und du spülst es ja runter. Das heißt, du entziehst es auch sofort überhaupt dem Recycling-Kreislauf.
Ist denn Recycling-Klopapier okay, ökobilanztechnisch oder wie läuft das da?
Ja, naja, also schau mal, ob du das überhaupt kriegst. So ganz weit verbreitet ist es nicht. Discounter haben das, du musst ein bisschen suchen. Meist haben die dann nur so eine Sorte. Erkennbar am blauen Engel oder wenn es als Recyclingpapier beworben wird.
In anderen Ländern schmeißt man jetzt das in den Müll oft, das Papier. Müll kann dann wiederverwendet werden, auch Klopapier?
Theoretisch schon, praktisch aber nicht, sagt Johannes Zahnen vom WWF.
Das wäre vielleicht mit sehr viel Aufwand möglich, aber weil es Hygienepapiere sind, geht es hier eben auch möglicherweise um Krankheitserreger. Und der Aufwand wäre deutlich weniger umweltfreundlich, als andere Wege zu gehen.
Ja, du müsstest ja mit irgendwelcher Chemie daran oder mit Klärmethoden aus dem Klärwerk. Und das dauert natürlich und kostet wieder Energie.
Also Dusch-WC siegt gegen Klopapier und Hygienepapier. Ja, halten wir das so fest. Eine mobile Intimdusche darf es auch dann sein, sagt unser Pascal. Klopapier Fachmann, über die Idee, Klopapier wegzulassen und sich nach dem Toilettengang einfach mal abzuduschen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Fußball-WM in Russland nächstes Jahr im Juni und Juli kann man Russland nicht mehr wegnehmen, aber die Teilnahme von russischen Sportlern bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang, da könnte das Internationale Olympische Komitee sagen, liebe Bobfahrer, liebe Langläufer, liebe Skifahrer aus Russland, ihr dürft nicht an den Start gehen. Und wenn wir die Nachrichten jetzt so ganz frisch lesen, dann ist es auch so in etwa gekommen. Russlands Nationales Olympisches Komitee ist ausgeschlossen. Sportlerinnen und Sportler, die dürfen in Südkorea unter neutraler Flagge nur starten. Sprechen wir drüber mit Klaas Riese aus unserer Sportredaktion. Grüß dich.
Schönen guten Abend.
Bevor wir auf dieses Urteil, dieses ganz frische eingehen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was war genau der Auslöser für diese Sanktion?
Also es gab irgendwann ja mal Whistleblower und es gab eine große Doping-Doku in der ARD von Hajo Seppelt. Whistleblower haben ausgepackt, dass es ein staatliches Doping-System in Russland gibt. Daraufhin wurden dann auch Kommissionen eingesetzt. Es gibt einen McLaren-Report. Dieser McLaren-Report beweist, dass es ein institutionalisiertes Doping-System in Russland gab. Es gibt in Sochi bei den Winterspielen wurden Dopingproben auch ausgetauscht. Das ist alles nachgewiesen und jetzt gab es die sogenannte Schmidt-Kommission. Ein ehemaliger Schweizer Politiker unter dem Vorsitz von ihm wurde jetzt halt nochmal dieser McLaren-Report ausgewertet und die haben jetzt gesagt, ja, da wurde betrogen und wir müssen Sanktionen verhängen.
Denkbar war da viel. Geldstrafen in Millionenhöhe, Verbot der russischen Nationalhymne, Ausschluss russischer Athleten bei Eröffnungsabschlussfeier, Start des russischen Teams unter neutraler Flagge. So ist es jetzt auch gekommen. Heißt, nur saubere Sportler dürfen da in Südkorea ran, ja?
Also man sagt jetzt, es war ja immer die Frage, ob man komplett ausschließt, dass man keinen einzigen russischen Sportler da haben wird. Das wird jetzt nicht so sein. Es wird russische Sportler bei den Winterspielen geben, aber es wird keine russische Flagge zum Beispiel geben. Also diese Russen, die an den Winterspielen teilnehmen, die dafür qualifiziert sind, da wird dann geguckt, ob die irgendwann mal aufgefallen sind, ob die in irgendwelchen Dokumenten auftauchen. Wenn die durch diesen Test sozusagen durchkommen und starten dürfen, dann starten die unter neutraler Flagge, weiße Flagge mit olympischen Ringen. Es wird keine Nationalhymne von denen geben. Wenn die gewinnen, dann gibt es halt dann auch eine Hymne des IOC sozusagen ausgewählt. Und es wird sozusagen Russen da geben, aber man wird sie nicht als Russen erkennen.
Und das war's dann mit der Strafe oder muss ein Nationales Olympisches Komitee oder irgendwie noch eine Geldstrafe zahlen?
Genau, 15 Millionen US-Dollar, das ist die Strafe, die verhängt wird.
Viel? Wenig?
Gefühlt eher wenig. Es waren zwischendurch mal 100 Millionen in der Diskussion. Also es gibt ja dann bei solchen Kommissionen, bei so IOC-Entscheidungen immer so Leute, die dann auch mal reden off the record. Und da wirken jetzt 15 Millionen erstmal wenig. Es steht jetzt in der Pressemitteilung des IOC drin, dass das für die Ausgaben, die das IOC hatte, also für den McLaren-Report, für die Schmidt-Kommission, dafür ist das und auch für den Anti-Doping-Kampf. Ja, wie gesagt, 15 Millionen wirkt erstmal wenig. Dazu Vitali Mutko, der war bei den Winterspielen in Sochi, war der noch Sportminister, der ist jetzt Vizeministerpräsident von Russland. Der wird nie wieder bei Olympischen Spielen auftauchen dürfen. Aha. Und auch weitere Personen aus dem russischen Führungsstab sind klar benannt und dürfen da nicht mehr bei den Olympischen Spielen auftauchen.
Die haben also Platzverbot bekommen. Jetzt sagst du gerade, okay, das ist wenig Geld. Wie schätzt du diese Sanktionen gegen Russland jetzt ein? Bringen die was?
Also man kann ja einfach mal sagen, ein Komplettausschluss hätte auf jeden Fall auch Sportler getroffen, die niemals gedopt haben. Von daher ist diese Entscheidung schon zu verstehen. Man muss jetzt natürlich sagen, es werden jetzt wahrscheinlich auch wieder dort Leute starten, die gedopt haben oder dopen. Von daher, es ist ein Zeichen, dass man die russischen Sportler nicht komplett ausschließen will. Man muss jetzt aber ganz klar auch im Anti-Doping-Kampf noch mehr machen. Man muss in Russland wieder ein Anti-Doping-System aufbauen. Die russische Anti-Doping-Organisation muss klare Schritte machen, damit in Zukunft dann halt auch wieder Russen unter eigener Flagge irgendwann wieder antreten dürfen.
Glaubst du, die nehmen das da einfach so an in Russland? Oder was glaubst du, wie kommt diese Sanktion jetzt da an? Unternehmen die da irgendwas?
Zwischendurch wird mal gesagt, unter einer Flagge, die nicht die russische ist, treten wir nicht an. Das wurde dann in den letzten Tagen schon mal ein bisschen zurückgenommen. Von daher, ich glaube, die Russen haben verstanden, dass der Weltsport dieses Vorgehen von ihnen in den letzten Jahren einfach nicht akzeptiert, dass sich etwas ändern muss, damit sie weiter teilnehmen dürfen. Ob das in Zukunft jetzt zu Änderungen kommt, ob wir einen sauberen Sport in Russland haben, das wird sich zeigen. Vor allen Dingen, weil halt einer wie Vitali Mutko Vizeministerpräsident ist. Das ist so eine Personalie, die einem eigentlich zeigt, die sind noch nicht so weit, dass sie sagen, wir müssen ganz klar was ändern.
Russlands Nationales Olympisches Komitee ist ausgeschlossen. Sportler dürfen in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen nur unter neutraler Flagge an den Start gehen. Das ist ganz frisch die News, die man vom Internationalen Olympischen Komitee bekommt. Erklärt hat uns das alles Klaas Rehse aus unserer Sportredaktion. Lieben Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.